Deutschlandfunk, Kultur heute.
Aus der Immobilienbranche kommt er. Im Reality-Fernsehen wurde er zum Star. Die Weltpolitik dominiert er als US-Präsident derzeit schon zum zweiten Mal. Und demnächst wird er auch auf der Showbühne stehen, als Moderator einer Gala mit Preisverleihung bei den Kennedy Center Awards. Erst habe er abgewunken, sich dann aber doch überreden lassen. Donald Trump und die Kultur, wir schlagen das nächste Kapitel auf. Und wir schauen uns Alaska genauer an, den morgigen Treffpunkt von Trump und Putin, und zwar aus historischer und kultureller Perspektive. All das in dieser Sendung, zu der begrüßt sie Marja Elmenreich. Aber erst einmal geht's nach Marokko. Unendliche Weiten, sengende Hitze, dröhnende Beats. Ein Rave, eine Techno-Party in der marokkanischen Wüste, für die einen unvorstellbar, für die anderen der Himmel auf Erden. Oliver Lasche, französischer Regisseur, selbst Marokko geprägt und tanzerfahren. Er hat einen Wüstenrave zum Ausgangspunkt seines jüngsten Films erwählt. Ein Vater ist dort auf der Suche nach seinem Kind.
Das ist meine Tochter. Wir haben seit 5 Monaten nichts von ihr gehört. Uns wurde gesagt, dass sie vielleicht auf dem Festival hier ist.
Ja, da ist sie aber nicht. Sirat heißt dieser Film, wurde im Mai beim Festival in Cannes von der Jury ausgezeichnet und auch die Filmmusik bekam einen Preis. Dazu jetzt im Gespräch unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Katja, nochmal ganz genau, eine verschwundene Tochter, ein suchender Vater, wohin führt diese Suche?
Ja, dieser Weg, der führt immer weiter nach Süden, also immer tiefer in die marokkanische Wüste hinein, Richtung Mauretanien. Und Sergio Lopez, ja, der spielt diesen Vater, der seine Tochter sucht, mit seinem kleinen Sohn, einem Hund, ist der unterwegs und ja, fährt da mit einem schrottigen Minibus. Und die beiden schließen sich dann eben diesem Grüppchen ziemlich fertiger Raver an. Und der Film inszeniert diese Raver als Freaks sozusagen im doppelten Sinne. Die sind nicht mehr ganz jung, die tragen verlumpte Kleider, die sind von Drogen gezeichnet. Einem Mann fehlt der Unterschenkel, einem anderen der Unterarm. Und mit ihren ja zusammengeschweißten Lastern und ihren Monsterboxen fahren eben diese mittelalten Raver in diese sengenden Sonne der Wüste immer tiefer hinein. Und auf der Suche sind sie wahrscheinlich nach dem ultimativen Rave, wobei nicht klar ist, ob es diesen Rave am Ende dieser Fahrt überhaupt gibt in der tödlichen Einöde oder ob der vielleicht doch nur ein Phantasma ist.
Mhm. Das alles, was du da beschreibst, wurde gedreht auf 16 Millimeter. Was heißt das eigentlich? Beziehungsweise, was hat das für eine Auswirkung auf das Bild des Filmes, auf die Ästhetik?
Es entstehen ja im Moment immer mehr Filme wieder auf dem analogen 16mm Material. Und dieses Material, es hat eben eine besondere Körnung und auch einen besonderen Lichteffekt. Denn die Bilder, die sind eben nicht so perfekt. Die haben nicht die geschlossene Oberfläche von digitalen Bildern, sondern die sind durchlässiger, organischer. Diese analogen Bilder, die haben sozusagen ein Eigenleben, eine Textur. Und Sirat spielt ja fast vollständig im Freien. Und Oliver Lasche und sein Kameramann Mauro Erce, die haben viele Szenen bei senkrecht stehender Sonne gedreht. Und diese Schattenlosigkeit im Verein mit dem 16mm Material, die verleiht den Bildern eine Unentrinnbarkeit. Wobei ich da gerne mit meiner Kritik direkt ansetzen würde. Diese Technik, die ist sehr interessant, auch dieses Filmmaterial, die Verwendung. Aber die Bilder, die sind es weniger. Weil der Film ist ziemlich konventionell aufgenommen. Bei den Dialogen gibt es zum Beispiel viel Schuss und Gegenschuss, also einen eher langweiligen Rhythmus. Und die Wüste ist oft im Totalen aufgenommen und es entsteht meines Erachtens kein Raumgefühl, also auch kein Gefühl für die zurückgelegte Strecke.
Da kommen wir vielleicht mal zu einem ganz anderen Raum, den nämlich der Regisseur damit verfolgt. Wir hören ihn mal selbst.
My purpose always in cinema is to evoke transcendence.
Also Transzendenz zu erschaffen, das sei immer das Ziel, das er mit seinem Kino verfolge, sagt Oliver Lasche. Es geht in dem Film also um deutlich mehr als das, was wir sehen können.
Also es ist ja so, ab der zweiten Hälfte beginnt dieser Film sein Figurenarsenal zu dezimieren, und zwar auf teils schockierende Weise. Und der Regisseur macht eigentlich keinen Hehl daraus, dass die Wüste für ihn eine Metapher ist, also um auf deine Frage zurückzukommen, also dass das eher ein Sinnbild ist für ein tragisches Gefühl der Vergänglichkeit und Vergeblichkeit oder der Unabänderlichkeit. Und im Arabischen, da bedeutet der Filmtitel Sirat, so heißt es jedenfalls im Vorspann, bedeutet der schmale Brücke zwischen Hölle und Paradies. Also man kann diesen Titel theologisch lesen. Und womöglich fahren dieser Vater und die Raver ja durch eine große Existenzmetapher, die uns sagen will, wir werden alle sterben und verschwinden, egal ob wir Mitgefühl haben oder gleichgültig sind, egal ob wir Kinder haben oder den letzten Trip oder den ultimativen Rave suchen. Aber das ist dann eben dann doch ein bisschen banal. Und letztlich ist Sirat ein Film, den seine Figuren auch ein bisschen egal sind. Also er entwickelt keine Haltung zu ihnen, keine Kamerahaltung. Und die Figuren sind eigentlich Metaphernmaterial. Und das fand ich schon in Cannes, wo der ja Premiere hatte, ärgerlich.
Ärgerlich ist eine ziemlich deutliche Meinung. Bei den Filmfestspielen in Cannes, da haben sich ja die Kritiker quasi in zwei Lager geteilt. Da waren die Begeisterten und die, dazu zählst du offensichtlich, die absolut nicht so Begeisterten. Wie lässt sich das erklären?
Also ich glaube, dass der Zynismus des Films, also seine Gleichgültigkeit gegenüber den Figuren, dass die viele Kritiker und Kritikerinnen auch verstört hat oder irritiert hat. Und mit dieser Haltung ist der Film ja auch schon etwas Besonderes oder ja Außergewöhnliches. Und das wurde dann von manchen oder vielen sehr schnell zur Coolness erklärt. Also der Film war ja ein richtiger Aufreger. Und noch dazu gibt es so kleine dystopische Zeichen in Sirat, also aus dem Radio, in diesen Lastern, da erklingen Nachrichten von einem großen Krieg an den Straßenrändern, da verkauften Beduinen überteuertes Benzin. Also es gibt so eine Ahnung von einem Mad Max-Gefühl. Aber Mad Max ist da eben ehrlicher, der Film verbrämt sich nicht als Metapher, der will einfach unterhalten. Und Sirat hingegen ist, ja, ich finde, so ein verschwiemeltes Werk, das viele Kritiker, ja, dem viele Kritiker auf den Leim gegangen sind. Aber ich meine, okay, ich finde, die Hörerinnen und Hörer sollen sich selbst ein Bild machen von diesem Film, der meiner Meinung nach keine wirklichen Bilder hat.
Katja Nikodemus, also Empfehlung und auch Nicht-Empfehlung. Wir sprachen über Sirat, den neuen Film von Oliver Lasche, ab heute in den deutschen Kinos. Ausgerechnet Alaska, das war der Titel einer US-Fernsehserie in den 90ern. Im Mittelpunkt das Kleinstadtleben in Sisley, einem fiktiven Ort im 49. Bundesstaat. Schrullige Typen, umgeben von viel Natur und zeitweise unerbittlicher Kälte. Sie alle hatte das Schicksal ausgerechnet in Alaska zusammengewürfelt. Bevor an diesem Freitag alle Welt das reale Alaska im Blick hat, wo sich ausgerechnet Trump und Putin ohne Zelensky treffen werden, um über die Zukunft der Ukraine zu verhandeln, am Tag davor soll es bei uns um diesen ganz besonderen US-Bundesstaat gehen. Geografisch abgeschnitten vom Rest des Landes, reich an Bodenschätzen, äußerst dünn besiedelt und mit einer ganz eigenen Geschichte. Ich habe mit der Amerikanistin Heike Paul gesprochen. Sie ist Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und hat dort den Lehrstuhl für Amerikanistik inne. Frau Paul, ausgerechnet in Alaska könnte es an diesem Freitag, so fürchten viele, um Gebietsabtretungen gehen. Also ausgerechnet in einer Region, die selbst im Jahr 1867 den Besitzer gewechselt hat. Auf Russland folgten die USA. Gegen Geld allerdings fand dieser Deal statt. Sollte man darauf hinweisen, oder?
Man kann auf jeden Fall darauf hinweisen, dass Alaska schon lange ein Ort ist von Rivalitäten um Territorium, um Machtansprüche, und zwar zwischen den USA und Russland. Und diese imperialen Rivalitäten werden auch jetzt wieder in den Blick genommen, wenn wir uns dieses Treffen anschauen zwischen Putin und Trump.
Damals gab es ja einen Deal, 1867. Da haben die Vereinigten Staaten 7,2 Millionen Dollar gezahlt. Wenn wir jetzt an die Bodenschätze in Alaska denken, war das dann rückblickend ein umso größeres Schnäppchen aus US-Sicht von den Russen, diesen Teil der Erde zu kaufen?
Unbedingt. Also aus russischer Sicht müsste man sagen, auch mit den Worten, die Trump gerne benutzt, ein schlechter Deal, der sich jetzt für die Amerikaner über die Jahrhunderte als sehr lukrativ erwiesen hat. Und wir sehen ja auch, dass jetzt anlässlich dieses Treffens sich jetzt auch viele russische Gruppierungen und Individuen wieder genötigt fühlen, sich zu äußern dazu, die auch diesen Deal in Frage stellen. Also es gibt dann ja auch russische Hardliner, die sagen, naja, ist der überhaupt so gültig gewesen? Haben wir da nicht das Land irgendwie ausgeliehen und müsste man das nicht nochmal anzweifeln? Und so wird quasi über diese historische Vorgeschichte dieses Bundesstaates der USA natürlich generell so ein bisschen wieder gesprochen über die Kontingenz von territorialen Grenzen.
Können Sie uns vielleicht diesen historischen Deal noch mal ein bisschen näher erläutern? Warum wollten damals die USA Alaska haben?
Die USA waren im 19. Jahrhundert auf Expansionskurs. Wir sprechen ja gerne über diese Westwärtsbesiedlung des Landes. Das wird ja oft auch ein bisschen verharmlost. so als wäre da niemand gewesen. Da waren natürlich auf jeden Fall auch indigene Gruppen, die da sowieso schon gelebt haben. Aber die Konfrontationen über die rechtmäßige Besitznahme, die spielte sich immer zwischen europäischen, amerikanischen Mächten ab, die sich das so zuschacherten. Also die USA hat zum einen ja auch Land gekauft von Napoleon, dann hat sie Alaska eben gekauft von den Russen, die sich nicht in der Lage sahen, dieses Land irgendwie auch zu verteidigen langfristig gegen auch britische Interessen und dann gedacht haben, okay, wir verkaufen das jetzt. Und da konnten dann die US-Amerikaner auch weiter expandieren. Es ist ja auch ein Bundesstaat, der sehr oft verknüpft ist mit der Vorstellung von einer Frontier. Trump selbst hat noch 2019 von Alaska als der Last Frontier gesprochen. Und das ist ja etwas, was wir von Trump auch kennen, dass er gerne diese alten amerikanischen Mythen aufnimmt und sie in Reinform zu seinen eigenen politischen Zwecken präsentiert.
Sie haben es gerade schon angedeutet, in Russland wird immer noch diskutiert oder immer wieder auch diskutiert, wem jetzt eigentlich Alaska so richtig gehören sollte und Alaska wieder zurückzugewinnen. Das wird dort in der Innenpolitik regelmäßig gefordert. Wie steht man in Alaska heute zu Russland? Gibt es da immer noch besondere Bande, fast 160 Jahre nach diesem Verkauf?
Ja, vielleicht auf symbolischer Ebene. Man kann nicht sagen, dass russische Siedler jemals in großer Zahl in Alaska gelebt hätten. Also das ist nie über irgendwie ein paar hundert hinausgegangen. Aber was natürlich die Russen immer gerne, worauf sie gerne hinweisen, ist, dass es in Alaska, es gibt russisch-orthodoxe Kirchen, so eine Infrastruktur an Restaurants, an so bestimmten kulturellen Einrichtungen, das gibt es schon. Gleichzeitig unterliegt ja dieser Rivalität zwischen den USA und Russland ja auch die Tatsache, dass da eben indigene Gruppen auch leben, die auch diese Grenze nicht wirklich respektiert haben oder respektieren und die dann erst durch den Kalten Krieg dazu gezwungen wurden, diese Grenze auch ernst zu nehmen.
Ich will nochmal den Mythos der Final Frontier aufgreifen und ich habe ja vorhin schon diese TV-Serie ausgerechnet Alaska angesprochen, in der es immer wieder auch um dieses einsame Leben sozusagen am Rand der Zivilisation geht. Also diese Serie bot damals einen ganz liebevollen Blick auf einen Bundesstaat, der ja so ganz anders ist als der Rest der USA. Spielt Alaska in jeder Hinsicht eine Sonderrolle in den USA?
Naja, also die marginale Lage, denke ich, bietet natürlich unheimlich viel Möglichkeiten, Alaska so als Projektionsfläche auch zu sehen für ein anderes Amerika, für ein vielleicht noch nach Kategorien des 19. Jahrhunderts beschreibbares Frontier-Amerika. Ich glaube, das sehen wir schon, dass das sozusagen auch in der Populärkultur mittlerweile so angekommen ist, dass Alaska jetzt nicht amerikanisch, aber doch als in besonderer Weise binnenkulturell so ein bisschen anders immer gerne dargestellt wird. Aber ich würde sagen, in jüngster Vergangenheit verbinden wir natürlich mit Alaska nicht nur das Land und die Landschaft und die Kultur und die Menschen, sondern auch einen neuen Politikstil, der durch eine Person aus Alaska, nämlich Sarah Palin, den Sprung geschafft hat in die Bundespolitik. Und oft wird ja Sarah Palin auch sehr, sehr deutlich verortet in der Entwicklung gegen Obama, Tea Party Movement hin zu einer Ermöglichung des Präsidenten Donald Trump. Ja, und auch das ist Alaska.
Ja, sie war damals in den Nullerjahren Gouverneurin in Alaska. 2008 war sie dann im Rennen für das Amt der US-Vizepräsidentin. Alaska ist und bleibt also republikanisches Kernland.
Unbedingt. Und diese Frontier-Attribute, die spielen dem ja so ein bisschen in die Hände. Da haben wir natürlich diese Vorstellung von Law and Order, ne? Auch Natur irgendwie zu unterwerfen. Alaska ist ja auch immer wieder Mittelpunkt von Diskussionen über Rohstoffabbau. Wie soll der erfolgen? Mit allen Mitteln oder schonend? Soll überhaupt in den Nationalparks Alaskas das erlaubt werden? Und das sind natürlich Kernthemen der Republikaner, die das befürworten. Da geben sich ja regelmäßig auch dann Frontstellungen zu eben indigenen Gruppen oder eben Umweltschutzaktivisten, die da dem nicht zustimmen können.
Ja. Mhm. So manch ein politischer Beobachter war ja überrascht, dass sich Trump und Putin nicht in einem neutralen Drittstaat treffen, sondern eben auf US-Gebiet. Außerdem liegt hier, was die Luftlinie angeht, Alaska nicht so ganz auf halber Strecke zwischen Washington D.C. und Moskau. Heike Paul, wie deuten Sie jetzt die Ortswahl für das morgige Treffen? Ein für ihn und seine Interessen kluger Schachzug von Donald Trump?
Darüber wird gestritten. Im Moment hört man ja eher, dass es für Putin ganz clever ist, dass er offiziell eingeladen wird. Ich glaube, das ist erstmal für ihn ein Pluspunkt. Donald Trump hat ja versehentlich auch schon mehrfach gesagt, er fährt nach Russland. Und da gab es auch viel Verwirrung drüber, warum er jetzt über Alaska das so sagt. Das steht vielleicht zu bezweifeln, dass es jetzt so klug gewählt ist. Das wird man vielleicht erst nach dem Treffen abschließend beurteilen können, ob das jetzt ein Sieg für Donald Trump ist, symbolisch und auch im Hinblick auf die Verhandlung, oder ein Sieg für Putin. Fakt ist, beide haben einen ziemlich weiten Weg aus Washington D.C. und aus Moskau. Und beide treffen sich auf einer Militärbasis, die sie erinnern wird an die übelste Phase des Kalten Krieges. Und den wollen sie ja wahrscheinlich nicht unbedingt wieder aufführen.
Soweit die Amerikanistin Heike Paul über Alaska, wo sich an diesem Freitag Wladimir Putin und Donald Trump treffen werden. Apropos, bevor er also morgen in geografischer Abgeschiedenheit die ganz große Weltbühne betritt, hat er sich noch um die Kultur in Washington gekümmert. Wir haben gestern schon darüber berichtet, mehrere Museen in der US-Hauptstadt sollen aus ihren Ausstellungen und Publikationen alles Anti-Amerikanische entfernen. So lautet die Order aus dem Weißen Haus. Und auch bei einer anderen Kulturinstitution von nationaler Bedeutung in Washington demonstriert Trump jetzt seinen Einfluss. Er hat bekannt gegeben, wer mit dem Preis des Kennedy Centers ausgezeichnet wird, und hat betont, dass er maßgeblich an der Auswahl beteiligt gewesen sei. Doris Simon, unsere USA-Korrespondentin, frage ich jetzt. Donald Trump hat sich vor einem halben Jahr zum Vorsitzenden des sogenannten Boards erklärt beim Kennedy Center. Es ist also nur folgerichtig, dass er sich jetzt auch inhaltlich einbringt und dementsprechend zu Wort meldet?
Aus seiner Sicht ganz bestimmt, denn er will da nicht nur präsidieren. Er möchte, dass sich die Dinge grundsätzlich ändern, denn das Kennedy Center ist die Kulturinstitution von Washington, und Washington ist das Bollwerk der Liberalen, und so sieht er auch das Kennedy Center bisher. Deswegen wurde zum Beispiel auch die Beleuchtung des Kennedy Centers, die bis zu seiner Amtseinführung immer in den Farben des Regenbogen war, auf amerikanisch blau-rot-weiß umgeschaltet. Und ja, das ist für ihn nur konsequent. Er hat ja auch ganz klar gesagt, ich habe die Liste bestimmt. Das ist auch völlig unüblich. Früher waren das frühere Preisträger, Teile des Vorstandes, die überlegt haben, wer denn da ausgezeichnet soll mit diesen prestigeträchtigen Auszeichnungen. Und Donald Trump hat am Dienstag gesagt, ich habe die Liste gemacht und die Leute, die mir Vogue erschienen, die habe ich da rausgestrichen.
Da gucken wir uns diese Liste mal an. Wer sind die aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger?
Zum Beispiel eine Country-Legende, George Strait, dann kennt wahrscheinlich auch das, im Gegensatz dazu jeder, Sylvester Stallone, die Rambo, der Rambo-Darsteller, Kiss, die Glam-Rock-Band, Michael Crawford ist ein Broadway-Star gewesen, bekannt als Phantom der Oper in den 80ern. Und ja, Gloria Gaynor, I Will Survive, das bekannteste Lied von ihr, und eine Symbolfigur für LGBTQI. Insgesamt die Auswahl hat mich erinnert an meine Jugend als Teenager. Da waren diese Gruppen und Darsteller prominent. Und man sieht, Donald Trump hat sich entschieden. Die meisten haben sich bis jetzt noch nicht geäußert, aber die Band Kiss hat gesagt, sie fühlen sich geehrt, sehen die Auszeichnung als Verwirklichung eines Traums. Bei Gloria Gaynor, da beginnt schon eine Debatte, da wird gesagt, sie könne das unmöglich annehmen, weil sie eben die Ikone für LGBTQI ist. Sylvester Stallone ist bekannt als Unterstützer von Donald Trump.
Da gibt es also schon Gegenstimmen bzw. Applaus und anderes. Was für ein Signal sendet Trump da aber ganz allgemein aus in die US-amerikanische Kulturszene? Für die gibt es ja eigentlich schon Auszeichnungen durch den Präsidenten, nämlich die National Medal of Arts.
Ja, aber Trump beschränkt sich nicht auf einen Bereich. Er beschränkt sich ja auch nicht auf einen Politikbereich. Bei der National Medal of Arts hat man gesehen, schon in seiner ersten Amtszeit, dass die natürlich Menschen bekommen haben, die mit seiner Vorstellung von Amerika und seinen Werten übereinstimmen. Und es würde mich wundern, wenn das in dieser Amtszeit anders würde. Aber genau das passiert jetzt auch mit dem Kennedy Center, was er in seiner ersten Amtszeit nicht besucht hat, weil einige der Preisträger damals noch offen Kritik an ihm geübt haben. Deswegen kam er da nie. Diesmal ist es ein völlig anderer Angang, wie bei eigentlich allen Bereichen, die wir sehen in Politik und Kultur. Donald Trump ist dabei, die Dinge komplett zu verändern, entsprechend seinem Weltbild und auch dem Weltbild vieler konservativer und ultrakonservativer Kreise.
Ja, damit sind wir dann schon bei dem Thema auch von gestern. Da haben wir ja mit dir über die Verordnung für die Smithsonian Museen in Washington gesprochen. Die sollen aus ihren Ausstellungen und Publikationen spalterische und parteiische Darstellungen zur US-Geschichte entfernen. Zitat Ende. Gestern blieb es vergleichsweise ruhig in der Kulturszene. Regt sich da mittlerweile irgendwie Protest?
Ich habe gefunden, dass die New York Times erfolgreich war, jemanden zu finden, der kritisiert hat. Und zwar Hader Harris, Geschäftsführer vom Pan America Büro. Der hat gesagt, dass Kuratoren, Historiker in der Lage sein sollten, ohne politische Einmischung zu arbeiten, und hat das, was die US-Regierung da versucht mit den Museen, als Verrat an den demokratischen Traditionen der USA bezeichnet und gesagt, die Ideen, die Präsentation der Geschichte könne nicht den Launen eines einzelnen Führers oder einer einzigen Verwaltung unterworfen werden.
Für die Schriftstellervereinigung Penn ist das natürlich Kerngeschäft, sowas zu sagen. Ansonsten klingt es dann für mich so, wenn die New York Times suchen muss, dass die Kulturszene schweigt und dass man sich lieber zurückhält, um sich nicht irgendwas, ja, zu verderben, um sich nicht irgendwie in Probleme zu bringen.
Ja, aber man muss das wirklich auch aus der Sicht hier betrachten. Die Erfahrung hier ist, dass man sehr gut gewappnet sein muss, wenn man Widerstand leistet. Das hat man zum Beispiel gesehen bei den Anwaltsfirmen. Man muss bereit sein, viel Geld in Kauf zu nehmen, dass man bezahlen muss, dass man auch erstmal haben muss, und einen sehr langen Atem haben. Für alle anderen kann es sehr eng werden, wenn sie laut Widerstand leisten.
Ja, Donald Trump und sein Einfluss auf die Kulturinstitutionen der US-amerikanischen Hauptstadt. Vielen Dank an unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. So etwas wie ein Kulturreisender zwischen den USA und Deutschland ist der Filmregisseur Wim Wenders. An seinem 80. Geburtstag kommt er natürlich vor in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Ja, der mittlerweile schon Weltregisseur genannte Wim Wenders feiert heute seinen 80. Geburtstag und hat noch immer filmische Projekte im Kopf, die es für ihn noch zu verwirklichen gibt.
An Ideen hat es mir nie gemangelt. Ich kann mir sofort 1000 Sachen vorstellen, die ich gerne machen würde. Aber ich weiß auch, die werden zum Teil noch mal 3-4 Jahre brauchen. Und so oft habe ich 3-4 Jahre nicht.
Wim Wenders wurde am 14. August 1945 in Düsseldorf geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf. Nach einigen Versuchen, ein Studium aufzunehmen, wandte er sich zunächst der Aquarellmalerei zu. Später kamen großformatige Landschaftsbilder hinzu. Dazu sagte Wenders vor kurzem in einem Interview:
Ich wollte ja dann lange, lange Zeit Maler werden, weil ich dachte, das ist die schönste Art zu sehen. Die sehen am meisten, weil ich vom Kino nicht viel wusste. In Deutschland der 50er, 60er Jahre gab es keine Filmkultur. Und dann habe ich dann erst beim Umzug nach Paris einen anderen Blick auf das Kino bekommen, wo ich zwar auch gemerkt habe, da war auch noch viel von der Malerei drin, aber es war halt umfassender.
1966 zog Wenders nach Paris, wurde dort am Institut für Fotografie abgelehnt. Er fotografierte aber weiter. 1967 dann ein Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Daraufhin folgten mehr als 60 Filme, Roadmovies, Spielfilme, Dokumentarfilme, Musikvideos. Darunter Paris, Texas, Der Himmel über Berlin, Bis ans Ende der Welt, Buena Vista Social Club, Perfect Days. Stets mit einem neugierigen Blick, der mitunter aufs Einfachste reduziert ist, verbunden vielleicht auch mit der Befürchtung, dass das Erlebte irgendwann nicht mehr da sein könnte. Ein Meister des Sehens, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier deshalb anlässlich des runden Geburtstags würdigte als einen der international bedeutendsten Filmemacher unserer Zeit. Mit Hörspielen, Rauminstallationen, Collagen und experimentellen Dichtungen wurde der 1926 in Frankfurt geborene Franz Mohn bekannt. In der Nachkriegszeit zählte Mohn, der mit bürgerlichem Namen Franz Löffelholz hieß, zu den führenden Vertretern und Theoretikern der Avantgarde. Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach hat nun Mohns umfanglichen Nachlass übernommen, darunter Werkmanuskripte, Notizhefte, autobiografische und audiovisuelle Materialien. Die Texte des norwegischen Schriftstellers Torf Ulven gelten als überzeugend hoffnungslos. Als hoffnungsvoll hingegen kann man ihre Übersetzungen ins Deutsche des österreichischen Schriftstellers Bernhard Strobel sicherlich bezeichnen. Nun wird er für seine literarischen Übersetzungen mit dem Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds geehrt. Neben Ulven übersetzt Strobel auch norwegische Autoren wie Beate Breitig, Jan Kjærstad und Ave Moon.
Antje Allroggen, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Das Alaska-Treffen am Freitag zwischen Trump und Putin, das wird auch Thema sein, gleich in den Informationen am Abend. So viel von uns. Das war Kultur heute mit Maria Elmenreich.